Guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen zu diesem Webcast. Heute ist der 25. April 2018. Mein Name ist Stefan Tolksdorf und für die Diskussion der heißen Themen begrüße ich erstmal Helga Zeplerusch. Guten Tag, Helga.
Ja, guten Tag.
Also, um einzusteigen, ich glaube, die ganz große Frage, die ja momentan doch sehr viele Leute beschäftigt, ist nicht nur, was ist tatsächlich da geschehen? Gab es einen Giftgasanschlag von Assad gegen seine eigene Bevölkerung, wie er zum wiederholten Male gesagt wird, sondern inzwischen auch, sind die Luftschläge, die dann von den USA, von Großbritannien und Frankreich ausgeführt worden sind, überhaupt rechtens? Und man kann wohl mit relativer Sicherheit sagen, dass es definitiv nicht der Fall ist. Aber damit würde ich gerne einsteigen. Wie ist deine Sichtweise?
Ja, ich halte das für eine sehr, sehr wichtige Frage, die also dringend in Deutschland und natürlich darüber hinaus diskutiert werden muss. Weil Frau Merkel hat ja diese Luftschläge für angemessen und erforderlich bezeichnet und die Verteidigungsministerin von der Leyen sagte, es wäre also grundsätzliche Bereitschaft seitens Deutschland da, sich an ähnlichen Operationen global zu beteiligen, dass man diesmal nur nicht gefragt worden sei. Und das sind natürlich wirklich extrem also bedenkenswürdige und besorgniserregende Äußerungen. In Anbetracht der Tatsache, dass der wissenschaftliche Dienst des Bundestags zu der Rechtsauffassung gekommen ist, dass das ein ganz klarer Bruch ist mit dem Völkerrecht, sondern dass es sich eben dabei um sogenannte Repressalien handelt, wo das Prinzip der Legalität ersetzt wird durch eine subjektive politisch-moralische Legitimität. Das heißt eben praktisch unter dem, dass der Vorwurf ist, dass Assad angeblich Chemiewaffen eingesetzt hat, was ja nun bisher überhaupt nicht bewiesen ist, dann eben solche Militärschläge zu machen, ohne Zustimmung des UN-Sicherheitsrates und quasi ja eben nur aufgrund einer subjektiven Einschätzung. Und was eben der wissenschaftliche Dienst in seinem Gutachten dort geltend macht, ist, dass man damit im Grunde zurückkehrt zu einer Form der Militärintervention, wie es gang und gäbe war vor dem Ersten Weltkrieg und vereinzelt auch noch zwischen den zwei Weltkriegen, dass man aber das absolut geändert hat, nachdem man die katastrophalen Konsequenzen des Zweiten Weltkriegs erlebt hat und man das eben ersetzt hat durch ein Völkerrecht, was eben solche Militärschläge unter dem Gebot des Verbots der Gewaltanwendung verbietet. Also das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und es gibt eine ganze Reihe anderer Juristen von verschiedenen Universitäten, die seitdem eben auch ihre Rechtsmeinung kundgetan haben, dass damit natürlich nicht nur das Völkerrecht quasi eingerissen oder geändert oder ja im Grunde zunichte gemacht wird, sondern dass man damit natürlich einen ganz gefährlichen Präzedenzfall schafft, weil natürlich dann jedes Land, was irgendwelche Querelen hat mit seinen Nachbarn oder anderen Staaten, nach derselben Argumentation ebenfalls Militärschläge machen könnte und sich dabei auch noch auf das westliche Modell als Vorbild da eben berufen kann. Also das halte ich für eine ganz gefährliche Entwicklung. Also dass im Grunde so leichtfertig das Völkerrecht von dieser Regierung missachtet wird, von Frau Merkel, von von der Leyen und ja auch der neue Außenminister Maas sich durch eine maßlose antirussische Haltung da hervortut, die also auch in gewisser Weise weit über irgendetwas hinausgeht, was also von seinen Vorgängern da kam. Also ich halte das für eine sehr schlechte Entwicklung und ich denke, wir brauchen in Deutschland eine dringende Debatte und eine ja eigentlich auch Mobilisierung der Bevölkerung, dass das unterbleiben muss, dass das eben nicht sein darf, weil auf die Art und Weise können wir wirklich in Kriege reingezogen werden, die dann niemand mehr kontrolliert. Und das ist auch ganz einwandfrei nicht das, was die Bevölkerung für richtig hält, weil nach jüngsten Umfragen sind also zum Beispiel über 90% der Befragten in Deutschland dafür, dass also dringend ein verbessertes Verhältnis mit Russland erzeugt werden muss. Und das hängt natürlich alles durchaus mit, damit zusammen, weil natürlich Syrien, Assad, Putin, das wird ja alles praktisch von diesen Leuten da in einen Topf geworfen. Also ich halte das für eine ganz gefährliche Entwicklung und möchte Sie, also unsere Zuschauer, wirklich bitten, dass Sie helfen, dagegen wirklich vorzugehen, das in die Diskussion zu bringen. Und im Grunde, also ich denke, die Frau von der Leyen ist wirklich da eine Fehlbesetzung in diesem Amt, wenn die solche Sachen sagt. Und Frau Merkel ist ja leider bekannt dafür, dass sie sich 2002, 2003 für die Beteiligung Deutschlands am Irakkrieg eingesetzt hat. Und zum Glück damals der damalige Bundeskanzler Schröder da eben die deutsche Beteiligung nicht mitgemacht hat, was damals wirklich sehr gut war, weil es in der Folgezeit eben auch dazu führte, dass Frankreich sich nicht beteiligt hat. Und das wäre mit dieser neuen Konstellation Merkel, von der Leyen, Maas mit Sicherheit anders. Und das ist ein ganz schlechter Kurs. Da brauchen wir eine öffentliche Debatte drüber. Und ich bitte Sie alle, machen Sie Ihre Meinung dazu kund und helfen Sie uns wirklich da ein Bewusstsein über die Gefährlichkeit dieser Entwicklungen daherzustellen.
Es ist ja nun so, dass doch eine Reihe sehr prominenter Stimmen sich geäußert haben, die diese offizielle Darstellung oder Lesart angezweifelt haben. Dazu gehört der ehemalige General AD Harald Kujat, dazu gehört auch Professor Günther Meyer, der aufgetreten war in einem, ich glaube sogar einem öffentlichen Fernsehinterview, was gezeigt wurde, und zuletzt jetzt am 20. April eine Sendung im ZDF, das wo zumindest, ich habe es mir vor der Sendung kurz nochmal angeschaut, eigentlich in sehr vorsichtigen Tönen, fand ich, von diesem Korrespondenten Berg dort vor Ort gesagt wurde, es scheinen sich nicht so richtig Anzeichen finden zu lassen, dass dieser Giftgasanschlag ständig tatsächlich stattgefunden hat. Ist das denn, also, und du hast jetzt gerade noch erwähnt, diesen wissenschaftlichen Dienst im Deutschen Bundestag, das sollte doch eigentlich ausreichen, um die Regierenden in gewisser Weise, um da eine Kurskorrektur zu erwirken. Kannst du davon irgendwas feststellen?
Gar nicht, im Gegenteil. Also diese ZDF-Sendung von diesem Herrn Gack, der von Syrien aus berichtet hat, dass dort keinerlei Zeugen zu finden waren, die einen Einsatz von Chemiewaffen durch die Assad-Regierung bestätigt hätten, sondern alle der Meinung waren, das sei eine der üblichen Provokationen der Dschihadisten, um damit genau das zu provozieren, was dann passiert ist, nämlich Militärschläge gegen die Assad-Regierung. Und dieser Herr Gack hat dann auch Robert Fisk zitiert. Das ist ein Journalist von der britischen Zeitung Independent, der das Gleiche berichtet hatte, was auch im Independent veröffentlicht war. Also es war eigentlich mal eine wohltuende Faktennähe, die da in dieser ZDF-Sendung oder in diesem Beitrag zum Ausdruck kam. Und es ist also wirklich klassisch und klinisch, dass jetzt das ZDF offiziell sich von diesem Bericht distanziert hat und wohl auch auf den Herrn Gack so eingewirkt hat, dass er in den folgenden Sendungen das nicht mehr gesagt hat. Also in der Erklärung des ZDF stand dann, dass der Herr Gack es versäumt hätte, auch gegenteilige Meinungen zu Worte kommen zu lassen, als ob das die Praxis der öffentlichen Sender wäre, alle Seiten zu Wort kommen zu lassen. Also das ist wirklich ein typisches Beispiel für den Versuch der Gleichschaltung unserer Medien. Und die Sache ist ja noch offen, noch ist ja das Ergebnis der OPCW, der Organisation zum Verbot chemischer Waffen, steht nicht fest. Die sind relativ schnell zurückgekommen. Der russische Außenminister Lavrov dringt darauf, dass sie so schnell wie möglich wieder zurückkehren, um noch nicht besichtigte Orte da zu untersuchen. Also das steht alles noch aus. Aber es ist wirklich unglaublich, wie versucht wird, hier eine Gleichschaltung in der Sicht zu erzeugen. Und das war im Übrigen ein erschwerendes Argument für den wissenschaftlichen Dienst, dass eben dieses Ergebnis der OPCW überhaupt noch nicht feststand. Das hat den Völkerrechtsbruch noch verschärft.
Ja, Es gibt noch eine andere Sache, die ich in dem Zusammenhang ansprechen wollte, da es sich hier um Syrien dreht. Und zwar ist es Meldungen, denen zufolge ja von verschiedenen Seiten da argumentiert wird, man würde zwar durchaus beim Wiederaufbau Syriens helfen, allerdings nicht beim Aufbau der noch, und also was heißt der noch, der unter der Kontrolle von Assad stehenden Gebiete. Dann, als ich das zum ersten Mal las vor ein paar Tagen, musste ich erstmal den Kopf schütteln, um das Argument in meinem eigenen Kopf nochmal zusammenzubauen, was da eigentlich vorgebracht wird. Wie kommt man denn bitte auf so eine Idee?
Naja, das reflektiert natürlich nur, dass der Westen nach wie vor an der Politik des Regimewechsels gegenüber Syrien festhält, was natürlich angesichts der Tatsache, dass Assad also die allergrößten Teile Syriens längst unter seiner Kontrolle hat und natürlich auch die Unterstützung von Russland hat, von daher, also das ist wirklich eine absolut nicht machbare Politik, es sei denn, man will wirklich die Konfrontation mit Russland provozieren. Und wenn man den Unterschied etwa anschaut zwischen Aleppo, was jetzt voll und ganz mit russischer Hilfe und anderer Hilfe wieder aufgebaut wird, im Gegensatz zu Raqqa, was also wohl noch in Schutt und Asche liegt und nicht mal alle Leichen da geborgen sind. Also das ist schon ein Armutszeugnis für den Westen, genauso wie ja im Grunde der gegenwärtige Versuch, da den Einfluss vom Iran zurückzudrängen, zum Beispiel im Fall von Jemen, zu unglaublichen Entwicklungen führt. Da ist also laut dem ehemaligen Chef des Roten Kreuzes dort die schlimmste humanitäre Krise überhaupt irgendwo auf unserem Planeten. Die gesamte Infrastruktur bricht zusammen, also Wasserversorgung, Abwässer, also einfach alles. Und natürlich sind immer noch, ich glaube, einige Millionen Menschen dort in akuter Lebensgefahr. Und jetzt wurde natürlich durch einen gezielten Schlag der amtierende Präsident des Jemens durch saudische Angriffe getötet. Und zwar hatten die vorher 20 Millionen Dollar ausgesetzt für jeden, der ihnen verlässliche Informationen gibt, wo dieser amtierende Präsident anzutreffen wäre. Und er wurde dann getötet. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Informant war oder ob sie andere Methoden hatten. Aber das ist alles den westlichen Medien keine Nachricht wert. Also das ist wirklich, also dieser Fall vom Jemen ist eine absolute Bankrotterklärung für jeden, der behauptet, er vertritt westliche Werte und schweigt dann angesichts dieses Völkermordes, der vor den Augen der Weltöffentlichkeit stattfindet. Also das ist wirklich eine ungeheure Geschichte, die also wirklich kann nur unsere Zuschauer wirklich nochmal bitten. Also wir müssen wirklich da die Meinung über diese Dinge in der Öffentlichkeit verändern, weil der Völkermord findet statt vor unseren Augen.
Eine ganz wichtige Rolle in diesem Zusammenhang spielt mit Sicherheit in Deutschland ja das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland. Und wir wissen ja, das haben wir in vielen Sendungen hier auch besprochen, dass ein signifikanter Teil der Bevölkerung ein positives, konstruktives Verhältnis mit Russland will, dass sie gegen die Konfrontation sind. Und ich finde eigentlich sehr interessant, wie die russische Seite sich immer wieder mal an bestimmten Punkten in gewisser Weise sehr deutlich äußert, aber so ganz anders, als man im Westen annehmen würde, dass sie reagieren. Es gab zum Beispiel vor einem Jahr, glaube ich, hatten sie am 1. April in der russischen Botschaft in Washington also so eine Art Aprilscherz als Anrufbeantwortertext gemacht, wo sie einfach die ganzen Vorwürfe auf die Schippe genommen haben. Russland würde also weltweit Wahlen manipulieren, hätte Trump ins Amt geputscht durch Wahlbetrug und so weiter. Und auch jetzt gab es ja direkt, als wir in der letzten Woche unsere Sendung aufgenommen haben, kurz danach eine ganz wichtige Veranstaltung, bei der sich die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sakharova, geäußert hat. Helga, stell doch mal für unsere Zuschauer diese Intervention da, die sie da gemacht hat in den letzten Wochen, denn die war ja sehr wichtig.
Ja, also das ist eigentlich ein klassisches Beispiel für das Prinzip der Flanke, weil man hätte ja durchaus befürchten müssen, dass Russland auf diese Militärschläge gegen Syrien auch militärisch in irgendeiner Form reagiert. Das hat die russische Regierung offensichtlich nicht gemacht, was also ganz wichtig ist, weil es eben solche Sachen sehr schnell außer Kontrolle geraten können. Aber sie haben, das Außenministerium hat stattdessen einen langen Bericht veröffentlicht, der dann von Frau Zakharova vorgestellt wurde, über die lange, lange Liste von militärischen Aggressionen, verdeckten Operationen, Mordanschlägen durch Großbritannien auf vielen Teilen der Welt über die Geschichte. Also ich möchte unsere Zuschauer, also Sie, wirklich auffordern, Sie sollten auf die Webseite des russischen Außenministeriums gehen. Da ist dieser Bericht veröffentlicht und das lohnt sich wirklich, das im Detail mal selber durchzulesen, weil es also wirklich ein umfassendes Bild der britischen Rolle als also eigentlich Speerspitze der Provokationen darstellt. Und das ist ja nicht eine Sache, die nur von akademischem Interesse ist, sondern gerade jetzt hat die britische Regierung eine Russlandgruppe eingerichtet, die also die antirussische Propaganda da voll und ganz eskaliert. Und das ist also schon eine ganz wichtige Sache. Die Rolle der Briten ist offensichtlich nicht nur für Russland ein Thema, sondern der ehemalige Präsident von Südafrika, Zuma, hat ebenfalls jetzt eine lange Liste vorgestellt von britischen Aggressionen gegen Südafrika. Und schon vor über einem Jahr wurde quasi das Gleiche gemacht von einer sehr berühmten Rede von Shashi Tharoor, einem indischen Parlamentarier der Kongresspartei, der vor ein, zwei Jahren in der Oxford-Universität eine flammende Rede gehalten hat, also quasi in der Höhle des Löwen, über die verschiedenen Verbrechen Indiens gegen Großbritanniens gegenüber Indien, die im Übrigen auch auf YouTube sich jeder angucken kann. Also das gibt schon ein Bild, was also doch klar macht, dass also es das berühmte Wort von dem amerikanischen Präsidenten Lincoln, man kann manche Leute immer belügen, viele manchmal, aber nicht alle immer, dass die Wahrheit sich doch mehr und mehr durchsetzt und die Völker nicht mehr länger unter der Knute dieser Kolonial- und Imperialmethoden da leiden wollen. Also das, wenn man das alles zusammennimmt, den Zakharova-Bericht, den Bericht von Zuma und eben von Tharoor, das gibt schon ein ganz gutes Bild.
Dann wenden wir uns mal einem vielleicht etwas erfreulicheren Teil zu, nämlich du hattest vor ein paar Tagen darauf hingewiesen, dass sich eine Verbesserung einstellt oder zumindest ein deutlicher Fortschritt in der Verbesserung des Verhältnisses zwischen Russland und zwischen China und Indien. Etwas, was ja durchaus in der Geschichte recht problematisch ist und wo immer wieder doch sehr geopolitische Denkweisen deutlich wurden. Was trägt sich da gerade zu?
Ja, das ist also eine der wirklich ganz wichtigen strategischen neuen Entwicklungen, dass nämlich zwischen diesem Grenzvorfall vor einigen Monaten zwischen Indien und China doch eine erheblich verstärkte Diplomatie stattgefunden hat. Von beiden Seiten, Wang Yi, der chinesische Außenminister, und Yang Jiechi, der Staatsrat, waren in Indien. Dann war zuerst mal der neue Außenminister, der Vijay Gokhale, war in Beijing. Und der gilt also als, der ist also ein China-Experte. Und dass er eben in dieses Amt gehoben wurde von Modi, war schon eine Reflexion, dass also auch Modi massive Anstrengungen macht, das Verhältnis zu China zu verbessern. Und jetzt kürzlich war also die Ministerin für Auswärtige Angelegenheiten, Sushma Swaraj, ebenfalls in China. Und alles war also im Kontext der Shanghai Cooperation Organisation Konferenz, die jetzt den Gipfel vorbereiten für Juni. Das wird also ein größerer, das wird wahrscheinlich ein sehr, sehr wichtiger Gipfel von derselben Dimension wie die ganzen Gipfel, die China im letzten Jahr organisiert hat, von der G20 bis zum BRICS-Gipfel und eben der Belt and Road Forum, also dem großen Gipfel zur Seidenstraße im letzten Mai. In diese Reihe wird man diesen Gipfel im Juni durchaus stellen können. Und es ist also sehr wichtig, dass also jetzt am 27. und 28. Modi und Xi Jinping einen informellen Gipfel haben werden in Wuhan in China. Und das ist also wirklich eine große Annäherung. Das wurde also von einem Professor Zhang von der Fudan Universität so kommentiert, dass es sich ja bei Indien und China um die einzig beiden Mitglieder des Clubs der Nationen, die über 1 Milliarde Menschen haben, handelt, dass beide eine über 5000 Jahre alte kontinuierliche Geschichte haben und dass sie beide zusammen 40% der Weltbevölkerung darstellen. Also wenn diese beiden größten Nationen, also bevölkerungsmäßig größten Nationen zusammenkommen und wirklich dann auch zum Beispiel bei der neuen Seidenstraße kooperieren, dann ist das ein Riesenschritt nach vorn. Und es wurde auch schon im Vorfeld bekannt, dass also Indien jetzt auch positiv gegenübersteht dem Indien-Nepal-China-Korridor. Und wie gesagt, das ist also eine ganz, ganz wichtige Entwicklung. Und ich würde in dem Zusammenhang also durchaus auch nochmal auf die vollkommene Neuausrichtung Japans hinweisen, dass eben im Kontext jetzt des Staatsbesuchs oder es war ein informeller Besuch von Abe, dem Premierminister von Japan, in Mar-a-Lago in Florida mit Trump. Und dass eben Japan jetzt quasi voll kooperiert mit der neuen Seidenstraße, mit China. Und damit ist natürlich das Spiel der Neokons und der geopolitischen Fraktion, den Indo-Pazifik gegen die neue Seidenstraße auszuspielen. Also die Idee, dass man Australien, Neuseeland, Japan und Indien quasi in einen Block verwandelt gegen China. Das hat nicht funktioniert. Japan macht nicht mit und jetzt scheint es so, dass Indien da auch nicht mitmacht. Das zeigt natürlich, dass die Zukunft der Welt in Asien liegt. Wenn alle diese asiatischen Staaten auf Win-Win-Kooperation setzen, auf wirtschaftliche Zusammenarbeit, das lässt wirklich die geopolitische Fraktion des Westens in Europa wirklich sehr alt aussehen. Und das ist eben wirklich sehr das alte Paradigma. Das neue Paradigma liegt in Asien. Und es wäre im Interesse aller unserer Nationen, sich wirklich in Richtung dieses neuen Paradigmas zu bewegen und damit eine Option für die Zukunft zu ergreifen, anstatt auf dem alten Prinzip der geopolitischen Manipulation zu verharren.
Genau, das trifft ja zu einem guten Teil auf das zu, was der US-amerikanische Präsident Donald Trump versucht. Damit hat er ja Wahlkampf gemacht, raus aus Syrien, keine Interventionskriege, keinen Regimewechsel, mit Hilfe amerikanischer Soldaten oder der CIA oder anderer Organisationen. Und gleichzeitig hat er ja immer wieder gesagt, es wäre von Vorteil, mit Putin zu reden, ein gutes Verhältnis zu Russland zu haben, es wenigstens zu versuchen. Jetzt hat natürlich die ganze Intervention, die wir hier auch immer wieder dargestellt haben von der imperialen Fraktion, die haben ja ihr Möglichstes getan, um diese Politik, Außenpolitik Trumps möglichst lahmzulegen und haben das auch immer wieder torpediert. Nicht zuletzt, da fällt ja eben dieser letzte Militärschlag auch rein, zu dem dann quasi die Briten, also Theresa May direkt angestiftet hat. Und es ist aber doch trotzdem ganz interessant reinzuschauen, was sich tatsächlich da abspielt. Eine Sache, von der ich weiß, dass es für etwas Verunsicherung gesorgt hat, war ja der Rücktritt oder Ausschmiss des Außenministers Tillerson. Der ist ja ersetzt worden durch diesen Herrn Pompeo, über den man hier relativ wenig weiß. Aber der, wenn man jetzt guckt, wie die USA sich verhalten in der ganzen Frage Nord- und Südkorea, ja möglicherweise doch eine ganz interessante Rolle spielt. Was kannst du momentan über diese Frage sagen und auch wo die USA sich da momentan, wie das dort aussieht?
Ja, also es war erst Widerstand im Senat gegen seine, also die Zustimmung zu Pompeo als Außenminister. Und dann hat den Ausschlag gegeben, dass der Senator Rand Paul, der ja explizit gegen diese Art von Interventionskriegen sich oftmals geäußert hat, dass der gesagt hat, er hat mit Trump ausführlich geredet und mit Pompeo. Und Pompeo hätte ihm absolut zugesichert, dass er Trumps Positionen in allen Punkten unterstützt. Also zum Beispiel auch die Position, dass die Intervention im Irak ein Riesenfehler gewesen sei, dass die US-Truppen aus Afghanistan abgezogen werden sollen. Und deshalb hätte er also für Pompeo gestimmt. Nun muss man natürlich abwarten. Also es war vor Beginn der Sendung noch ein bisschen zu früh, zu einer endgültigen Bewertung zu kommen. Aber der Besuch von Macron im Weißen Haus riecht doch ganz gewaltig nach dem Plan B, den also die Europäer versuchen, da Trump unterzujubeln. Macron hat sich also dafür stark gemacht, dass die USA nicht die Truppen aus Syrien abziehen sollen. Und das ist natürlich wirklich schlecht, wenn es dazu käme. Ansonsten, wenn man vorläufigen Medienberichten zuschaut, war das der größte Honeymoon aller Zeiten mit Küsschen und Schulterklopfen und also zwischen Macron und Trump. Aber ging es natürlich auch ganz knallhart um die Schutzzölle, weil die Sanktionen gegen Russland dazu geführt haben, dass der Preis von Aluminium um 30% nach oben gegangen ist, weil die Hauptfirma, die also Aluminium liefert, eben eine russische Firma ist. Und das hat enorme Risiken für die Flugindustrie in Frankreich und anderen Bereichen. Also das sind schon ganz massive Fragen, um die es da ging. Aber wie gesagt, Macron ist wohl offensichtlich da nicht nur für die Militärschläge, hat er sich da also quasi eingesetzt, sondern versucht eben jetzt Trump auf diesen Kurs zu ziehen. Wie gesagt, es war bei Sendungsschluss zu früh, um da einen genauen Überblick zu haben. Aber da ist wirklich der Kampf um die Politik von Trump, die ist keineswegs entschieden. Ich denke aber, dass in den nächsten Wochen und Monaten da größere Klarheit eintreten wird, vor allen Dingen, wenn es wirklich zu dem Gipfel kommt zwischen Trump und Putin. Weil ich habe immer gesagt, das Wichtigste in der strategischen Diskussion ist, dass die drei größten Nuklearmächte, USA, Russland und China, dass die auf eine gute Kooperationslinie kommen, weil dann lassen sich alle anderen Probleme lösen. Und es steht ja auch noch der wahrscheinliche Gipfel zwischen Trump und Kim Jong-un an, dann der SCO-Gipfel und verschiedene andere Entwicklungen, die also in den nächsten Monaten stattfinden, die die Parameter der Weltgeschichte vollkommen neu justieren. Und der chinesische Außenminister Wang Yi hat das genannt, eine Entwicklung, wie sie einmal in einem Jahrhundert vorkommt. Also diese strategische Neuausrichtung, die jetzt stattfindet. Und das ist, glaube ich, im Westen überhaupt noch gar nicht angekommen, dass da wirklich die Weichen für die kommende Geschichte vollkommen neu gestellt werden. Und alle Versuche der EU oder anderer Staatschefs hier den Status quo zu behalten, ist sowieso zum Scheitern verurteilt, weil die Mehrheit der Menschheit in eine vollkommen andere Richtung marschiert.
Dann kommen wir doch, bevor wir uns vielleicht der Frage noch kurz zuwenden, inwiefern die SPD unter Frau Nahles jetzt tatsächlich eine Erneuerung erleben wird. Ich möchte das mal bezweifeln, aber ein Punkt, den ich davor noch ansprechen wollte, ist die Frage, wie es sich mit dem Finanzsystem gerade verhält. Das ist eine schwierige Sache, natürlich einzuschätzen. Aber du bist nun immer wieder in der Öffentlichkeit ja aufgetreten, auch in dieser Sendung, mit der Warnung davor, dass also die Finanzblasen längst nicht abgeschafft sind und dass wir eben überhaupt nicht aus der Gefahrenzone raus sind. Daher würde ich dich kurz fragen, ob du dazu Neues weißt.
Ja, also es ist schon bemerkenswert, dass eine von den drei Gouverneuren der Federal Reserve, zwar in typischer Bankers Language, also im Banker-Latein verkleidet, aber doch ganz klar darauf hingewiesen hat, dass die Welle von Firmeninsolvenzen, die im Augenblick in Amerika stattfindet, die also um 60% zum Vorjahr angestiegen sind, eine ganz klare Gefahrenlage bedeutet für einen neuen Bankencrash. Also wenn das von der Fed selber kommt, ist das schon mit größter Aufmerksamkeit aufzunehmen. Und dafür spricht ja auch, dass der Draghi die lange diskutierte Reduzierung des Quantitative Easing verschoben hat. Also da ist offensichtlich eine Furcht, dass wenn man weiterhin da in Richtung Liquiditätsreduzierung geht, dass dann eben ein Crash absolut möglich ist jederzeit. Und das ist wiederum in starkem Kontrast zu der Dynamik der neuen Seidenstraße. Da haben nämlich 25 von 26 Zentralbanker, die also mit der Seidenstraße, also Ländern, die mit der Seidenstraße kooperieren, gesagt, dass die Zusammenarbeit mit der neuen Seidenstraße ihnen absolute Vorteile bringt und Wirtschaftswachstum bis zu 5,5%. Also das verstärkt die Notwendigkeit, die vier Gesetze von LaRouche auf die Tagesordnung zu bringen. Glass-Steagall, Nationalbank, Kreditsystem, Kooperation aller europäischen und westlichen Staaten mit der neuen Seidenstraße und vor allen Dingen zu verstehen, dass die einzige Quelle des gesellschaftlichen Reichtums der Anstieg in der Produktivität der Arbeitskraft ist und nicht das Geld an sich und nicht Geld macht Geld oder billig kaufen, teuer verkaufen oder andere monetaristische Formeln, sondern nur die kreative Fähigkeit des Individuums, immer wieder qualitativ neue wissenschaftliche Durchbrüche zu erzielen, diese in der Form von Technologie im Produktionsprozess anzuwenden und damit die Produktivität zu heben als Voraussetzung des Anhebens des Lebensstandards. Das ist wirklich etwas, was wieder in die Diskussion muss und nicht irgendwelche monetaristischen Kategorien. Also diese Debatte der Reform des internationalen Finanzsystems ist ebenfalls extrem wichtig. Und Xi Jinping hat sich gerade mit Wirtschaftsfachleuten seiner Partei und seiner Regierung getroffen und hat also nochmal gesagt, dass China alle Vorbereitungen treffen muss gegen Gefahren aus dem Finanzsystem. Und das sehe ich eben nicht, dass das im Westen irgendwo passiert, sondern da ist einfach laissez-faire und weiter so mit ganz großen Gefahren, die das beinhaltet, wenn es wirklich zu einem neuen Crash kommt, vor dem ja auch schon einige warnen, dass es viel, viel schlimmer würde als 2008. Also nochmal mein Appell an Sie, helfen Sie uns, diese vier Gesetze wirklich bekannt zu machen und Druck auf die Politik zu erzeugen, dass sie sich damit beschäftigen, trotz aller Unwahrscheinlichkeit, wenn man sich diese Politiker anschaut. Aber es ist die einzige Weise, wie wir die Gefahr von der Bevölkerung abwenden können.
Gut, dann kommen wir doch noch auf diesen einen Punkt. Ich vermute mal, das, was du eben dargestellt hast, wird möglicherweise in irgendwelchen Etagen der SPD diskutiert, meines Wissens nach nicht im Gremium und auch nirgendwo sonst wahrnehmbar. Wie sieht das jetzt hier für Deutschland aus? Haben wir dank dieser tollen Erneuerung der SPD mit Frau Nahles jetzt eine bessere Situation?
Tja, also ich habe trotz, also genauem Hinsehen, absolut nichts erkennen können bei Andrea Nahles, was irgendwie Hoffnung gäbe, dass sie für die Erneuerung der SPD steht. Also wenn man ihre Erfolgsgeschichte in Anführungszeichen als Arbeitsministerin anschaut, dann hat sie eine ganze Reihe von Gesetzen oder Entscheidungen getroffen, die eigentlich die Politik von Hartz IV und Agenda 2010 noch in vielen Einzelfällen verschärft hat, also in Bezug auf Mindestlohn, in Bezug auf viele andere Aspekte. Und deshalb ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass also sie nur 66,3% der Stimmen bekommen hat. Das ist das zweitschlechteste Ergebnis in der Geschichte der SPD, die also ein Parteiführer da bekommen hat. Und dass die relativ unbekannte Simone Lange auf Anhieb 27,6% bekommen hat. Wahrscheinlich ist die Zustimmung für sie heimlich in der SPD noch größer. Und ich denke mal, dass, also wenn da nicht wirklich ganz schnell etwas gemacht wird, was also sich von dieser Austeritätspolitik der schwarzen Null abwendet, dann befürchte ich, wird der Fall der SPD weitergehen und auch die Aussichten von Frau Nahles, sehr viel länger in dem Amt zu bleiben als Martin Schulz, sehe ich als nicht besonders rosig an, weil, also es ist leider für Deutschland schlecht, aber diese Regierung mit dem, was von der Leyen, was Maas und Spahn schon alles von sich gegeben hat, also das sieht wirklich nicht gut aus. Und wir brauchen wirklich eine öffentliche Debatte um eine Ausrichtung Deutschlands für die Zukunft. Die kann wirklich nur mit der Kooperation mit Russland, mit China, mit der neuen Seidenstraße liegen. Und das müssen wir in die Diskussion bringen. Und deshalb kann ich Sie nur noch mal wirklich dringend bitten, sitzen Sie in so einer Weltlage nicht auf dem Zaun und schauen Sie sich die Lage nur an, sondern werden Sie mit uns aktiv. Also ich denke, Ideen sind wirksam. Manchmal dauert es ein bisschen, aber wir kämpfen immerhin seit 26 Jahren für die Eurasische Landbrücke, die jetzt als in der Form der neuen Seidenstraße einen Siegeszug über die ganze Welt eben angetreten hat. Und das zeigt eben, dass Ideen wirklich wirken, wenn sie richtig sind und an der Zeit sind. Und das ist mit der neuen Seidenstraße absolut der Fall.
Absolut. Helga, vielen, vielen Dank. Ich denke auch von meiner Seite die Einladung und Aufforderung, beschäftigen Sie sich näher mit uns, denn das Feld sieht tatsächlich ganz anders aus, wenn man es sich vom Standpunkt von Ideen anschaut. Und da sucht man, also pragmatische Vorschläge gibt es ohne Ende in allen möglichen Parteiprogrammen. Ideen sind eine ganz andere Geschichte und die entsprechende Tiefe haben Sie ja hier gerade mal kosten können. Daher lade ich Sie also auch herzlich ein, sich uns anzuschließen und hoffe, dass ich Sie und auch dich, Helga, in der kommenden Woche wieder begrüßen kann.
Bis dahin.